Irgendjemand winkt mir mit einem Handy. Das heißt wohl, mein Handy macht irgendwelche komischen Sachen. Ach ja. Na, jetzt Flug, ja, es piept nicht mehr. So, sehr gut. Gut, dass ich halbwegs Zeichensprache verstehe mit dem Handy. Hallo. Wir haben uns letzte Woche angeschaut, wir haben den Text eben noch mal gesehen und gehört, wie Jesus Menschen begegnet. Dass die Begegnung mit Jesus dazu führt, dass die Menschen, Bartimäus, wie gesagt, und die Volksmenge, die um ihn war, neuen Mut bekommen. Und dieser Mut so stark ist, dass sie sich auch gegenseitig ermutigen können. Und dass dann dem Bartimäus von den Menschen um ihn drumherum gesagt wird, nur Mut, steh auf, trau dich zu Jesus zu gehen. Und die Idee war, oder die Erfahrung aus dieser Jesus-Begegnung war, zu sagen, ja, die Begegnung mit Jesus führt auch bei uns immer wieder neu dazu, mit Mut erfüllt zu werden, aufstehen zu können und im besten Fall einander zu ermutigen. Und dass das, wie wir hier sitzen, im Herz auch eine Ermutigungsgemeinschaft ist. Und dass das doch unsere Nachfolge, unser gemeinsames Jesus-Hinterhergehen ausmacht oder ausmachen sollte. Heute schauen wir uns einen der großen Propheten des Alten Testaments an. Wir schauen, was er erlebt hat und wie Gott ihm in seiner Lebenssituation, in seinem Erleben begegnet. Und es geht um den Propheten Elia. Und Elia, das ist ja wie so oft in der Bibel, der Name ist Programm, also so wie man heißt, das tut man auch. Und Elia heißt ja, El heißt Gott, Ja ist eine Abkürzung für den Gottesnamen, also Jahwe. Und das I hinten dran heißt dann mein, also mein Gott ist Jahwe. Und sein Leben lang setzt er sich dafür ein, dass der Gott Israels angebetet wird. Und das führt zu seiner Zeit zu großen Widerständen. Er hat zwei große Widersacher, die das, sagen wir mal, nicht so sehen wie er oder die dagegen vorgehen, die auch einen anderen Schwerpunkt, eine andere Prägung in dem Land durchsetzen wollen. Das ist König Ahab und die Königin Isabel, die eher das favorisieren, dass andere Götter verehrt werden. Und es geht nicht nur um eine Diskussion, es geht nicht nur um Worte, es geht auch um Gewalt. Elia hat viele Propheten umgebracht, die nicht an den Gott Israels glaubten. Und er hat mit großen Zeichen versucht, Ahab für den Glauben an den Gott Israels zu gewinnen. Und dann passiert im Königshaus Folgendes. Und ich lese uns aus 1. Könige 19. Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte. Auch, dass Elia alle Propheten des Baal, also die Propheten, die den anderen Gott verehrten, dass Elia sie getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und drohte ihm: Die Götter sollen mir antun, was immer sie wollen, wenn ich deinem Leben nicht ein Ende setze. Morgen um diese Zeit soll es dir ergehen, wie den Propheten, die du getötet hast. Da geriet Elia in große Angst. Er sprang auf und lief um sein Leben. So kam er nach Beersheba, an die Grenze von Juda. Und dort ließ er seinen Diener zurück. Er selbst ging noch einen Tag lang weiter, tiefer in die Wüste hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Es ist genug, sagte er. Herr, nimm mir doch das Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Schließlich legte er sich hin und schlief unter dem Ginsterstrauch ein. Plötzlich berührte ihn ein Engel und forderte ihn auf, steh auf und iss. Und als Elia um sich blickte, fand er etwas neben seinem Kopf. Frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank, dann legte er sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn erschien ein zweites Mal. Wieder berührte er ihn und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Da stand Elia auf, aß und trank und ging los. Durch das Essen war er wieder zu Kräften gekommen. 40 Tage und Nächte war er unterwegs, bis er den Horeb, den Berg Gottes, erreichte. Man könnte etwas salopp sagen, Elia wird hier auf dem falschen Fuß erwischt. Eigentlich lief doch alles im Moment ganz gut. Aber dann gibt es diese eine Nachricht, die ihn aus der Bahn wirft. Die Königin, mit der es schon die ganze Zeit Auseinandersetzungen gab, will ihn umbringen. Dass die Botschaft und sein Auftrag ihn das Leben kosten könnte, war Elia jetzt nicht neu. Wir haben von den Geschichten vorher gehört, dass es dort auch schon mal gewaltvoll zuging, dass Propheten getötet wurden. Also es war jetzt für Elia nichts Neues, dass es vielleicht auch ihn hätte treffen können. Und vielleicht war die Botschaft auch erwartbar, wenn er andere Propheten umbringt, dass Isabel sagt, ja gut, denk mal drüber nach, wie das für dich wäre. Ich mach's nur so, wie du es auch gemacht hast. Also obwohl jetzt in seinem Kontext vielleicht diese Aussage gar nichts so Besonderes war, weil er vielleicht schon länger sowieso hätte damit rechnen müssen, scheint jetzt eine Grenze überschritten zu sein. Also er scheint so viel erlebt zu haben und vielleicht so viel, es ist so viel mit ihm gegangen und dann gibt es diese eine Nachricht, die das Fass zum Überlaufen bringt. Die zu viel ist. Und vielleicht gibt es das auch bei uns. Nicht, dass wir mit dem Tod bedroht werden, sondern dass uns Nachrichten aus der Bahn werfen. Und vielleicht ist es noch nicht mal die besondere Nachricht oder die außergewöhnliche Nachricht, sondern irgendwie eine Nachricht, die dann auf das draufkommt, was wir sowieso schon alles mit uns rumtragen, was uns vielleicht beschäftigt, was wir aber auch keinem erzählen. Und dann ist es zu viel. Dann läuft das Fass über. So ist es hier bei Elia. Und er rennt los, er flieht und er zieht sich zurück an den symbolischsten Ort für Einsamkeit und Verlassenheit, in die Wüste. An der Grenze lässt er seinen Diener zurück. Er will keinen mehr um sich haben. Er will allein sein. So sehr hat ihn diese Nachricht aus der Bahn geworfen. Ja, er will sogar sterben. Es ist genug. Es reicht, sagt er. Und vielleicht ist er auch der nächste Satz, drückt das auch seine Verzweiflung aus. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Kurzum, ihm ist alles über den Kopf gewachsen, es ist zu viel. Und er kommt hier an eine Grenze. Und auch das ist eine Erfahrung, die nicht nur Elia kennt. Eine Erfahrung, in die auch wir uns vielleicht hineinfühlen können. An eine Grenze zu gelangen, die uns vielleicht Ähnliches sagen lässt. Es reicht. weil ich vielleicht nicht weiß, wie es weitergehen soll. Ja, vielleicht kennen wir sogar auch die anderen Gedanken des Elia. Es reicht vielleicht, Gott, lass mich doch sterben. Und dann ist es bei Elia so, ohne dass er es weiß, ist er in dieser Situation nicht alleine. Gott ist bei ihm. Hier in der Gestalt eines Engels. Und dieser Engel spricht ähnliche Worte, wie wir sie letzte Woche oder eben noch in der Jesusgeschichte gehört haben. Steh auf. Steh auf und iss. Und es ist nicht nur eine Aufforderung, sondern es steht auch alles bereit, damit Elia neue Kraft schöpfen kann. Essen, trinken und das Wichtigste, die Gegenwart Gottes in dieser Situation. Und vielleicht gehört nicht nur das Essen und Trinken, sondern auch das Ausruhen dazu. Hier ist ja vom Schlaf die Rede. Und die Ermutigung ist nicht nur einmal, sie dauert an. Elia ist noch so kraftlos, dass er schläft und den Schlaf vielleicht auch braucht. Aber der Engel ist da und der Engel bleibt da. Und die Ermutigung hört nicht auf, sie geht weiter. Nochmal sagt er, steh auf und iss. Nochmal ist alles da, damit neue Kraft, neuer Mut entstehen kann. Und ja, es kann dauern, bis neuer Mut da ist. Elia springt hier nicht beim ersten Mal auf und hat wieder volle Kraft und geht los, wie er das eben am Anfang gemacht hat, als er die Nachricht hört. Da springt er auf und flieht, weil es ihm zu viel ist. Aber bis neue Kraft da ist, dauert es. Es dauert, bis neuer Mut wachsen kann. Aber Gott ist da. Er belässt es nicht bei dieser einmaligen Ermutigung und sagt, Elia, das muss doch jetzt reichen. Ich habe dir extra einen Engel geschickt. Nein, es ist Zeit, damit neue Kraft wachsen kann. Und in dieser Situation, in der neue Kraft wächst, schenkt Elia oder bekommt Elia auch einen neuen Auftrag geschenkt. Der Engel sagt ihm, Gott hat noch etwas mit dir vor. Du hast noch eine Aufgabe, ich will dich noch gebrauchen. Oder mit anderen Worten, es ist wichtig, dass du da bist. Es ist wichtig für die Menschen drumherum, dass du weitermachst, dass du nicht aufgibst, dass du weiter da bist. Und dann ist Elia bereit, nochmal loszugehen, neu gestärkt. Und er geht bis zum Berg Horeb. Und dort passiert dann Folgendes. Und ich lese ab Vers 9 aus dem Text. Dort ging Elia in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch da kam das Wort des Herrn zu ihm. Was tust du hier, Elia? Und Elia antwortete, bis zum Äußersten bin ich für dich gegangen. Alles habe ich für dich getan. Für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Ich allein bin übrig geblieben, doch jetzt wollen sie auch mich umbringen. Da sprach Gott zu ihm, komm heraus, stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und wirklich, der Herr ging vorüber. Zuerst kam ein gewaltiger Sturm, der Berge sprengte und Felsen zerbrach. Der zog vor dem Herrn her, aber der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben, aber Gott war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber Gott war auch nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein sanftes, feines Flüstern. Als Elia das hörte, bedeckte er das Gesicht mit seinem Mantel. Dann trat er aus der Höhle heraus und stellte sich an ihren Eingang. Da hörte er eine Stimme, die zu ihm sprach: Was tust du hier, Elia? Und er antwortete: Bis zum Äußersten bin ich für dich gegangen. Alles habe ich für dich getan, für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Ich allein bin übrig geblieben, doch jetzt wollen sie auch mich umbringen. Nochmal, und vielleicht auf eine ganz neue Art und Weise, begegnet Gott hier Elia. Denn er ist zwar losgegangen, aber so ganz voller Mut ist er noch nicht wieder. Ganz im Gegenteil, er sagt: Ich bin ganz allein. Ich bin der Einzige, der noch übrig geblieben ist. Und vielleicht ist das auch ein Zeichen für mutlose Phasen, dass der Blick sich einengt, dass man vieles nicht mehr sieht und denkt: Mit meinen Sorgen, mit dem, was mich beschäftigt, bin ich allein oder fühle ich mich allein gelassen. Später in der Geschichte stellt sich nämlich heraus, dass das, wie Elia es empfindet, dass das gar nicht stimmt. Er ist gar nicht allein. Es gibt noch 7000 andere, die auch an dem Gott Israels festhalten. Aber scheinbar kann das Elia in diesem Moment der Mutlosigkeit, der Verzweiflung nicht sehen, sondern er fühlt sich allein. Und auch da ist Gott da. Auch da, in dieser Situation, will Gott ihm begegnen. Und Elia lernt hier, dass Gott gar nicht so sehr in den großen übernatürlichen Dingen zu finden ist. Nicht im gewaltigen Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, sondern im sanften Wind kommt ein Flüstern. Und in diesem Flüstern begegnet ihm Gott. Dort bekommt er nochmal bekräftigt, dass Gott noch etwas mit ihm vorhat, dass er noch einen Auftrag hat, dass es wichtig ist, dass er da ist. Dort bekommt er dann gesagt, und das habe ich jetzt nicht mehr vorgelesen, dass er eben nicht allein ist, sondern dass es noch andere gibt, die auch da sind. Im besten Fall, wie jetzt bei Bartimäus, man ist nicht allein, sondern es gibt eine Ermutigungsgemeinschaft, die einander hilft. Und der zweite Zuspruch ist, dass Gott sagt: Ich wirke noch in dieser Welt. Elia hat das vielleicht nicht mehr gesehen, er hat gesagt: Okay, jetzt, ich setze mich für Gott ein und was passiert? Isabel will mich umbringen. Also was soll das mit den Zusagen Gottes? Ist er überhaupt noch da? Und Gott sagt ihm zu: Ja, ich wirke noch in dieser Welt, auch wenn es für dich im Moment vielleicht nicht so aussieht. Auch wenn die Erfahrungen, die du in letzter Zeit gemacht hast, dagegen sprechen. Ich wirke und ich bin da. Und ich habe auch die Zukunft in der Hand. Das heißt nicht, dass Elia sich jetzt entspannt zur Ruhe setzen kann und sagt: Ich bleibe jetzt den Rest des Lebens in meiner Höhle, weil es wird ja schon alles irgendwie und es kommt sowieso alles, wie es kommen muss. Nein, Gott hat die Zukunft in der Hand und Elia ist ein Teil davon. Er hat einen Auftrag. Und das gilt bis heute. Gott hat die Zukunft in der Hand und wir sind ein Teil davon. Also auch für uns heißt das nicht, diese Aussage, dass Gott in dieser Welt wirkt, dass er die Zukunft in der Hand hat, heißt nicht, dass wir uns das alles vom Sessel aus betrachten können, sondern dass wir Teil davon sind. Einen Auftrag haben, einander zu ermutigen, Also unter anderem einander zu ermutigen und von dieser frohen Botschaft, dass Gott in dieser Welt wirkt und dass er da ist und dass er sich in Jesus gezeigt hat, das weiterzugeben. Steh auf und iss. Das ist die Botschaft des Engels an Elia. Und genauso will auch Gott uns neue Kraft geben, wenn wir den Mut verlieren und vielleicht auch nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Und Gott hat Zeit. Oder anders gesagt, Gott gibt dir die Zeit, die du brauchst, um wieder neu mit Mut erfüllt zu werden. Auch Elia ist nicht beim ersten Mal wieder aufgesprungen. Was feststeht, seit der Zeit des Alten Testaments und eigentlich darüber hinaus ist, Gott hat die Zukunft in der Hand. Und er will, dass wir ein Teil davon sind. Deshalb gilt es bis heute, dieser Zuruf, diese Botschaft, steh auf. Denn Gott will uns neu begegnen. Und zwar in dem Leisen, in dem Sanften. Hier ist ja von diesem leisen Hauch, dem sanften Wind die Rede. Wir würden vielleicht heute sagen, in den kleinen Dingen, in den unbedeutenden Dingen oder in der Stille. Dort wartet er auf uns. Und der zweite Teil, was der Engel sagt, ist ja dann, steh auf und iss. Und das verstehe ich heute mal auch als eine Überleitung zum Abendmahl, wo Jesus uns seine besondere Gegenwart versprochen hat und er uns begegnen und neue Kraft schenken will. Amen.